Halleluja, Halleluja. Nun, ich freue mich, euch ein Wort zu bringen über die Liebe Gottes. Ich habe vor einigen Wochen angefangen mit diesem Thema, schon zweimal darüber gesprochen. Ich möchte noch ein weiteres Mal darüber auch einige Worte uns mitteilen. Mein Titel heißt Wahre Liebe leben. Ich möchte darauf eingehen ein bisschen, was wirklich die wahre Liebe Gottes auch ist, die Agape-Liebe. Es gibt ein Wort für die Liebe Gottes, ein bestimmtes Wort. Es gibt verschiedene Wörter in der griechischen Sprache. Das Wort von Phileo, das heißt brüderliche Liebe. Das Wort vom Eros, ja, das Wort von Agape gibt es auch, oder? Dass ein Wort ist, das heißt die bedingungslose Liebe Gottes für jeden Einzelnen von uns. Und darüber möchte ich sprechen. Nun, aus Einleitung möchte ich aus Johannes Kapitel 13 lesen und uns hier mit ermutigen, was Jesus uns sagt, die Wichtigkeit, dass wir die Welt nur gewinnen können durch die Liebe Gottes, nicht durch Religion. Nur nicht durch Werke, die man tut. Das ist, was die Welt meint, was Christsein heißt. Ja, wenn ich Christ werde, ja, dann muss ich da dieses tun und muss ich jenes lassen. Was ist ein Christ? Frag jemanden. Sagen sie, ja, das ist jemand, der versucht, ein guter Mensch zu sein, gute Dinge zu tun, der in der Kirche geht, der die Bibel liest, der betet oder einfach all diese Dinge tut, die tun Dinge. Nun, die alle guten tun Dinge, ja, sind in sich in Ordnung, aber das ist nicht das Zentrum von allem. Jesus hat uns nicht dadurch zu sich gewonnen, unser Herz gewonnen, indem dass er uns sagte, du musst dies, das und jenes tun und dies, das und jenes lassen. Sondern was hat unser Herz gewonnen? Unser Herz hat gewonnen die Liebe Gottes, die wir gespürt haben, dass er uns angenommen hat, wer wir waren. Oftmals denkt man, ja, Herr, ich muss mein Leben zuerst in Ordnung bringen, bevor ich zu dir komme. Nein, das funktioniert nie. Und Jesus hier macht es seinen Jüngern sehr bewusst, als er ihnen hier sagt, in der letzten Nacht, bevor er dann verraten wurde, ans Kreuz dann auch ging. Er sagt im Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also das Kennzeichen, um ein Jünger Jesus, dass man ein Jünger Jesus ist, ist nicht, dass man in die Kirche geht, ist nicht, dass man betet, Bibel liest und all diese guten Dinge tut. Er sagt, das Kennzeichen, dass Leute merken, dass wir die Nachfolger Jesus sind, ist die Liebe Gottes. Und dann haben wir auch Zeit genommen, 1. Korinther Kapitel 13 zu lesen, das Liebeskapitel, das dort eine Definition von was Liebe ist, ja, aufzeigt, dass es nicht ist, dass man großen Glauben hat, es ist nicht, dass man sein Leib zum Verbrennen gibt, es ist nicht, dass man alle möglichen Dinge tut, es ist, dass man den anderen sieht, den anderen Menschen sieht und annimmt und akzeptiert. Und das ist, was mich auch persönlich und ich glaube natürlich auch dich, dein Herz weich gemacht, als du einfach die Liebe Jesu immer mehr einfach gespürt hast und gemerkt hast, dass er dich annimmt, wer du bist. Und doch ist es so schwierig für uns. Wir möchten immer wieder von Neuem beweisen, ich bin gut genug, um die Liebe Gottes zu verdienen. Nein, nein, vergiss das. Wir können seine Liebe niemals verdienen, wir können sie auch niemals verlieren. Wir können dem Herrn wohlgefallen im Alltagsleben, ja. Aber lieben wird er uns immer, genauso wie auch ich meine Kinder immer, immer liebe. Ich bin immer für sie da. Ich bin immer auch für euch da. Ob ihr immer das tut, was ich denke, was ihr tun sollt oder auch nicht tun sollt. Ich bin immer für euch da. Das sind, was Eltern sind gegenüber ihren Kindern oder sollten sein. Auch wenn nicht immer alle immer das tun, was man einem gerade gefällt. Wie wichtig, dass dieses Thema von Liebe ist, zeigt Paulus auch auf im Epheserbrief. Als er hier eines von zwei Gebeten im Epheserbrief genau dafür betet, dass man die Liebe Gottes erkennen soll. Er sagt hier in Kapitel 3, wenn wir dieses Gebet kurz reinspringen hier, in Vers 17, er sagt hier, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, die Liebe Gottes ist das, dazu fähig seid. Wir müssen fähig werden dazu. Und er macht uns fähig, zu lieben mit einer göttlichen Liebe, mit der Agape, bedingungslosen Liebe für andere Menschen, selbst sogar, wenn Jesus uns bittet, sogar seine Feinde zu lieben, sogar diejenigen zu lieben, die uns nicht wohlgesinnt sind. Weil das hat auch Jesus gemacht. So hat er uns auch gewonnen. Er hat uns geliebt, bevor wir überhaupt etwas von ihm wissen wollten. Und seine Liebe uns immer wieder von Neuem gezeigt. Immer wieder war er da in Situationen oder in Momenten, wo man einfach vielleicht ja, total hilflos war, keinen Sinn mehr im Leben sah, sein Leben einmal vollkommen weggeworfen hat. Aber als man dann zu Gott gerufen hat, Herr, wo bist du, dass er sich gezeigt hat, dass er da ist. Dass wir dazu fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Die Fülle Gottes liegt darin, die Liebe Gottes zu erkennen. Nun, was haben wir gesehen? Wie wird man die Liebe Gottes erkennen? Nun, in Markus Kapitel 12 wurde Jesus ja gefragt, was ist das wichtigste Gebot, das es überhaupt gibt, aus allen 613 Geboten im Alten Testament. Und er bringt es auf den Punkt, wo auch sogar seine Widersacher eigentlich sagen, du antwortest recht. Indem, dass er sagt in Markus 12 und Vers 30, er sagt hier, Vers 29, Jesus antwortet ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. So seine Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, es beginnt damit, dass man Gott liebt, aber wir haben es bereits schon gesehen. Wir sind nicht diejenigen, die zuerst Gott lieben, sondern er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Und diese Liebe wollen wir auch erwidern ihm gegenüber. Darum sind wir überhaupt da heute Morgen. Warum kommt man zum Gottesdienst? Einfach, ja, weil man hat nichts Besseres zu tun? Sicherlich nicht. Kommt man nur, ja, weil man kommen muss. Ja, heute habe ich Ordnerdienst, heute habe ich Kinderdienst, deswegen komme ich ja zum Gottesdienst, ja, um meinen Dienst zu erfüllen und gehe ich wieder. Wenn du nur dann kommst, wenn du Dienst hast hier in der Gemeinde, dann stimmt irgendwas nicht. Außer du hast jeden Sonntag Dienst. Aber das ist nur bei Nadine der Fall, ja, und bei mir. Sonst bei niemand anders sollte das der Fall sein. Weil wir schauen immer dafür, dass man nicht jeden Sonntag irgendwo Dienst hat. Aber wenn du nur dann immer kommst, nur dann, wenn du Dienst hast, es tut mir leid, dann stimmt irgendwas nicht. Man sollte eigentlich kommen, der Grund, warum man zum Gottesdienst kommt, ja, klar ist auch, einen Dienst zu tun an anderen, seinen Nächsten, seinen Brüdern zu lieben, wie Jesus hier gesagt hat. Deswegen tun wir auch Dienste, den Kinderdienst oder Ordnerdienst oder was auch immer man tut. Aber auch dann, wenn du nicht im Dienst bist, bist du trotzdem im Dienst. Inwiefern? Indem, dass man einfach da ist, um anderen zu ermutigen, zu ermahnen, zu trösten, da zu sein, zu sagen, hey, komm, wir machen weiter, komm, du schaffst es, komm, Gott hat noch mehr für dich. Wir sind eigentlich immer im Dienst, ob offiziell im Dienst ist oder nicht. Ja. Aber der Grund, warum man zum Gottesdienst kommt oder kommen soll, ist, weil wir Gott lieben, weil er sich das wünscht, dass man zusammenkommt. Weiß ich, kannst du dich noch erinnern an die Zeiten, wo man nicht kommen konnte? Wie es einem gefehlt hat, zusammenzukommen, zusammen zu sein, einander die Hand zu schütteln, einander zum umarmen, da einfach miteinander zusammen zu sein. Das ist, was der Teufel uns wegnehmen will. Wir gestatten das, wir lassen das einfach nicht zu. Und er sagt dir, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In anderen Worten, du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Und du kannst dich selbst nicht lieben, wenn du nicht weißt, dass du von Gott geliebt bist. Weil du wirst versuchen, jeder Mensch muss geliebt sein. Das ist das größte Vakuum im Herzen eines Menschen, ist angenommen zu sein, ist von Menschen geliebt zu sein, von anderen, von einfach diese, zu wissen, dass man wertvoll und wichtig ist. Und wenn man diese Liebe nicht weiß, von Gott zu empfangen, dann wirst du versuchen, sie von anderen Menschen dir zu nehmen. Darüber werde ich dann in Kürze noch einiges sprechen. Aber wie wissen wir, dass wir geliebt sind? Paulus betet hier. ja, im Epheser 3. Damit ihr erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes und die Liebe Gottes erkennt, jeden Verstand übersteigt. Das ist etwas, was wir beten können. Immer wieder von Neuem. Indem, dass wir vor dem Herrn gehen, dass wir Zeit nehmen. Warum soll man überhaupt stille Zeit machen vor dem Herrn? Stille Zeit heißt nicht einfach nur, dass man nur immer still ist, aber das heißt, dass man mit dem Herrn, ja, man hat eine Zeit mit dem Herrn alleine. Warum? Das sind die Momente, wo Gott persönlich zu dir reden soll, zu dir reden kann. Wenn man zusammenkommen in Lobpreis und Anbetung, wie auch heute Morgen, eine Zeit einfach abzuschalten, was alles um dich herum ist, um einfach dich lieben zu lassen vom Herrn. Du singst ihm Liebeslieder oder Lobpreis oder Anbetung, aber auch, dass er in dieser Zeit auch dir auch dient. Wie kann man wissen, dass man wirklich auch geliebt ist? Nun, das Wort Gottes und Zeit mit dem Heiligen Geist, das ist seine Aufgabe. Die Bibel sagt uns, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Fühlt man sich immer geliebt? Nein. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man sich mit dem Wort befasst und weiß, dass man geliebt ist. Wir haben auch da verschiedene Bibelstellen auch angeschaut, wo der Herr sagt, dass er uns liebt mit derselben Liebe, wie er Jesus liebt. Wow. Du bist nicht einfach nur auf der zweiten Stufe, ja, sondern du bist auf der ersten Stufe mit dem Herrn. Genau die gleiche Liebe hat er für dich, wie er auch sie für Jesus hat. Gott gab sein Bestes, als es heißt, dass Gott seinen eigenen Sohn gab. Gott gab seinen eigenen Sohn für uns, weil er die Welt so sehr geliebt hat. Die Bibel sagt, dass er uns adoptiert hat. Er hat mit Bewusstsein uns angenommen, aufgenommen in dem Geliebten. Er ist nicht gezwungen worden, ja nur, ja, ich muss einfach jetzt jeder halt aufnehmen. Nein, jeder eins von uns hat er mit Bewusstsein aufgenommen in der Familie Gottes. Sogar dann, als wir noch als Sünder dastanden und waren. Nun, Liebe, was ist wahre Liebe? Wie können wir anderen Menschen lieben? In Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt haben wir hier schon ein bisschen angeschaut, wo Jesus uns sogar auffordert, nicht nur unseren Brüdern und Schwestern zu lieben, unseren Nächsten zu lieben hier, sondern auch unsere Feinde hier. Er sagt hier im Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen, verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner auch dasselbe? Und wenn ihr nur die eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wobei, man muss mal sagen, manchmal ist es einfacher, einen Fremden zu lieben, weil dann da kannst du dich gerade kurz ein bisschen anstrengen, dem was Gutes zu tun, haben der Gesellschaft dann nie mehr. Als manchmal ja in der eigenen Familie oder in der Nachbarschaft oder in der Arbeitsstelle. Wo man Leute begegnet, jeden Tag von Neuem. Manchmal kann es ein bisschen schwieriger sein, solche Leute ja, zu lieben. Aber das sind dann manchmal diejenigen, die man vielleicht Feinde nennt. Ja? Die einem vielleicht nicht immer wohlgesinnt sind oder nicht immer das tun, was für dich dienlich ist. Jesus bringt auch das bekannte Beispiel hier, wenn wir ein paar Verse vorher anschauen. Er sagt hier im Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, biet ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht geben und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Nun, manche haben das genommen, um zu sagen, ja, ein Christ muss einfach alles mit sich machen lassen. Das ist einfach eine passive Liebe, wo jeder einfach mit dir macht. Nein, das ist nicht, was Jesus hier sagt. Die Liebe Gottes ist eine aktive Liebe. Und was er hier damit meint, wenn er sagt hier, ja, wenn dich jemand auf die linke Backe schlägt, bitte auf die, was sagt er, rechte Backe, oder? Auf die rechte Backe. Warum die rechte Backe? Wenn du merkst, die meisten Leute sind Rechtshändler. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlagen will, oder? Was macht man? Man schlägt meistens so mit der Rückhand. Also es ist eine Art, wo man jemand einfach demütigen will. Mit der Rückhand jemand ins Gesicht schlagen. Und Jesus sagt, ja, schlag nicht einfach nur einfach so zurück von dem her, sondern offenbare das Böse, offenbare ihm, ja, willst du mich demütigen? Hier ist die andere Wange. Das kann nur jemand tun, der selber weiß, wer sie sind, anstatt selber durch diese Demütigung, die diese Person erlebt, ja, am Boden zerstört zu sein oder einfach zurückzuschlagen, einfach aus Frust und aus Angst. Er sagt dir, wenn dich jemand vor Gericht führt und dein Hemd nehmen will, gib ihm auch den Mantel. Es kam oftmals vor, dass jemand einen Armen irgendwo vor Gericht geführt hat und gesagt, ja, du hast deine Schulden nicht bezahlt, jetzt nehme ich dir einfach dein Hemd. Und da stand er dann da, nur mit noch einem Kleidungsstück. Dann sagt Jesus, ja, was sollst du tun? Dann sag dem Bösen, wenn er dir schon alles nehmen will, dann zieh deine ganze Kleider ab und steh nackt vor ihm. Ja, dann nimm einfach gerade alles. Wenn du mein letztes Hemd nehmen willst, nimm doch gerade meine Hosen noch dazu. In anderen Worten, das ist jemand, der aufzeigen will, was das Böse wirklich ist. Und oftmals wachen die Leute auf, okay. Oder wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, das waren die römischen Soldaten, die konnten einfach irgendjemand schnappen, den sie unterwegs begegnet sind und denen ihr Gepäck übergeben und sagen, du musst das einfach für mich tragen, eine Meile. Und Jesus hat einfach gesagt, ja, das ist eine Demütigung natürlich auch da. Dass sie einmal sagen, so okay, nach einer Meile, ja komm, ich trage es dir gerade weiter. In anderen Worten, dass wir uns nicht vom Bösen überwinden lassen, vom Bösen bestimmen lassen, wie wir handeln, wie wir reagieren. Aber das heißt nicht, dass wenn jemand dir was Böses antut, dir was Arges tut, dass man sie nicht zur Rechenschaft ziehen kann. Versteht ihr? Hier geht es um Demütigung. Hier geht es um Dinge, wo man eigentlich den Menschen ihre Würde nehmen will. Aber man kann dir deine Würde nicht nehmen, egal was ein anderer Mensch macht, wenn du weißt, dass Gott dir seine Würde gegeben hat. Gott ist dein Versorger. Gott ist derjenige, der zu dir steht. Egal, was ein anderer Mensch eben auch macht. Aber das hebt nicht auf die Tatsache, dass der Herr auch sagt, dass es auch Gerichte gibt, dass man Menschen eben auch die Liebe zeigen muss durch harte Liebe. Man kann nicht einfach hier einem Menschen einfach erlauben, weiterhin einmal zu stehlen. Ja, nur du hast hier bei mir was gestohlen, dann nimm doch alles andere einfach auch noch mit und geh zum Nachbarn und mach weiter und weiter und weiter. Und ja, das bricht ein Chaos aus. Das sieht man jetzt gerade in Amerika. So folge ich so ein bisschen. Ich bin ja in San Francisco geboren. San Francisco ist die Hölle. Da sind Läden einfach abgezogen aus San Francisco, weil sie müssen sogar ihr Eiscreme in den Läden müssen sie hinter Schloss und Riegel stellen. Das heißt, wenn du ein Eis kaufen willst, dann musst du jemand holen vom Laden, der dir das aufmacht, um ein Deo zu holen, um ein Eis zu holen. Es ist furchtbar in San Francisco. Kannst du dir da kaum glauben. Weil sie einfach das, ja, einfach sagen, bis zu $900 kannst du einfach stehlen und da wirst du nicht verfolgt werden. So ist das Gesetz dort. Kannst du einmal in den Laden rein und da läuft. Sie ist ständig, oder? Wenn so ein bisschen verfolgt, oder? Die packen einfach an und laufen raus. Niemand macht was. Weil wenn sie auch die Polizei rufen, die Polizei macht nichts. Weil sie sagen, ja, wenn wir die dann reinholen, dann werden sie am nächsten Tag gleich wieder rausgelassen. Und sie ist gleich wieder. Und sie haben überhaupt keine Buße und überhaupt nichts, was sie zahlen müssen. Ich sagte, wenn wir natürlich nicht einfach auch eine Leute zur Rechenschaft ziehen für schlechtes Benehmen, für schlechte Taten, dann wird die Welt natürlich in Boshaftigkeit einfach untergehen. Das ist aber nicht, was Jesus hier meint. Und so müssen wir lernen, was es wirklich heißt, in Gottes Liebe zu wandeln. Wie wir mit Menschen umgehen, dass es nicht einfach nur immer die andere Backe hinhalten, manchen Situationen schon, weil das die Gnade Gottes dann auch zeigt oder offenbart für sie. Aber auf der anderen Seite auch eine harte Liebe manchmal zeigen, dass man einfach Leute nicht ihre Konsequenzen auf andere immer einfach abwälzen können. Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden, sonst lernen sie es nie, sonst, wir alle wissen das, man muss auch seine Kinder erziehen und ihnen aufzeigen, was richtig und was falsch ist. Weil sonst, wenn sie es nicht lernen als Kinder, wo man das Einfache ja beibringen kann, dann werden sie als Erwachsene das nicht wissen. Und als Erwachsene wirst du dann ins Gefängnis oder noch was Schlimmeres. Seid noch alle da. Ich möchte euch hier kurz vier verschiedene Verhaltensarten von falscher Liebe aufzeigen, wo wir uns als Christen oftmals einreden, was bin ich für ein liebevoller Mensch. Aber eigentlich ist es nicht wirklich göttliche Liebe, nicht eine Liebe, die zum Wohl des Nächsten eigentlich dienlich ist. Und zwar der erste, möchte ich einmal erwähnen, hier ist der Nachgiebige, so das Bekannteste. Dass man einfach immer dem anderen nachgibt, dem anderen einfach den Vorrang gibt. Das hört sich ja gut an. Und das, es hat auch seinen Platz in dem. Aber manche gibt es, die einfach ständig nur immer nachgeben. In anderen Worten, ja, was auch immer du möchtest, dass ich bin für dich, damit du mich annimmst, das werde ich sein. Dass man eigentlich nie sich selber äußert, ja, was man selber gerne macht oder gerne hat. Jemand sagt zu dir, du komm, wenn wir miteinander gegessen, komm, wir gehen doch, muss ich gerade mal überlegen, was. Wo gehen wir gegessen? Nein. Komm, gehen wir doch zum Chinesen. Komm, wir gehen doch zum Chinesen, wäre das was für dich? Und du sagst, du hast chinesisches Essen überhaupt nicht gern, oder? Und du sagst, ja, klar, das wäre nicht schlecht. Ja, wird es wirklich gehen? Und der andere sagt, ja, Chinesisch ist doch gut, oder? Hast doch chinesisches Essen gern, oder? Und ja, selbstverständlich, ja. Und dann gehst du Chinesisch essen, oder? Dabei magst du es gar nicht. Der Nachgiebige ist jemand, der immer wieder nachgibt und zeigt, meint eigentlich, ja, was bin ich für ein liebevoller Mensch, dass ich immer anderen den Vorrang gebe. Aber man ist nichts anderes als ein Chamäleon geworden. Ein Chamäleon, das sich seiner Umgebung ständig anpasst. Und du verlierst selber, wer du eigentlich bist. Das ist jemand, der nicht Nein sagt. Und man muss lernen, auch Grenzen zu setzen, nicht immer nachzugeben. Weil wenn du deinen Kalender nicht füllst, dann werden andere ihn für dich füllen. Und dann wird es andere Menschen geben, die dir sagen, was du tun sollst und was nicht und die vielleicht eine stärkere Meinung haben. Und wenn du nicht zu dem stehst, wer du bist oder was Gottes Wille für dein Leben ist. Gottes Wille ist nicht immer, dass wir in allem nachgeben. Aber wenn wir nachgeben, das muss es ja auch geben, dass man bereit ist, weil wir können zwei auf einem Weg gehen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Wenn man nachgibt, dann gibt man nach, weil man es will, nicht weil man es tut, um angenommen zu sein. Der Nachgiebige will Liebe holen, indem dass alle Menschen ihn lieben. Das heißt, mit dir gehe ich Chinesisch essen, ja, mit dir gehe ich dann Italienisch, mit dir das, dabei mag ich das alles nicht, ich will nur Steak haben. Ja. Aber ich tue es nicht, um dir einen Gefallen zu machen, um dir einen Dienst zu machen, um dir was Gutes zu tun, um Zeit mit dir, sondern ich tue es, weil ich nicht abgelehnt werden möchte von dir. Das kann in vielen verschiedenen Bereichen dann auch geschehen. Gottes Wille ist unsere erste Priorität. Man muss Grenzen setzen, wo man einfach ein Nein sagen darf. Nicht nur zum Bösen muss man Nein sagen, das ist ja klar. Man muss lernen, auch Nein manchmal zum Guten zu sagen, damit man Ja Zeit hat, um Ja zum Besten zu sagen. Man muss Grenzen setzen, anstatt Angst vor Ablehnung zu haben. Aber eben, wir reden uns ein, nein, ich habe keine Angst vor Ablehnung. Ja, ich bin einfach ein Mensch, der gerne einfach allen wohlgefällt, ja. Aber Liebe heißt nicht immer nachgeben. Heißt nicht immer nachgeben. Das ist so, wie wenn ihr zum Beispiel, ja, deine Nachbarin, oder, für die ein Kind hat und du hast immer wieder für sie Babysitten gemacht und die ist einmal so ein bisschen chaotisch, das heißt, sie denkt, sie schaut nie in ihrem Kalender und plötzlich kommt sie von einem Moment auf den anderen und hat wieder vergessen, einen Babysitter zu organisieren, fragt dich als Nachbarin, ja, würdest du bitte mein Kind hüten heute Abend, ich habe was zu tun. und du, ja, hast ein Herz, okay, du machst es. Aber siehe da, nächsten Monat schon wieder eine Situation, ja. Oh, ich habe was Wichtiges, ich muss unbedingt, muss ich da und dorthin. Dabei hast du jetzt auch etwas an dem Abend. Aber deine Nachbarin fängt an, auf dich einfach einzureden. Nein. Oh, nein, das musst du unbedingt machen. Du bist die einzige Person, die mein Kind so liebt. Mein Kind ist so happy, nachdem du dafür geschaut, sie gebabysittet hast. Also, und fängt an, dich zu manipulieren. Ja. Und du gibst nach. Man muss Grenzen setzen. Du sagst, ja, aber dann hat die Person, die vermisst dann ihren Sprachkurs oder was weiß ich, was es ist. Ja, irgendwann müssen die Menschen lernen, die Konsequenzen von ihren eigenen Handlungen oder eben nicht organisieren zu tragen. Weil sonst werden sie anfangen, jeden Menschen so zu missbrauchen. Dazu ein anderer Typ dann natürlich. Nachgiebig. Man muss Grenzen setzen, anstatt Angst vor Ablehnung zu haben. Ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn man es zu tun hat mit Menschen, die starke Meinungen haben. Dass du sagen kannst, du, der Film mag ich überhaupt nicht. Was? Wie kann das sein? Darf du nicht wahr sein? Oder ein Lieblingsrestaurant oder was weiß ich, was auch immer es ist. Ja. Wie kannst du das? Du gehst in die Mission? Spinnst du eigentlich? Wie kannst du 3 Monate Zeit für sowas geben? Könntest viel was wichtiger und so weiter. Ja. Die Leute fragen dich, was machst du? Warum bist du jetzt nicht mehr? Man versucht irgendwie aus. Oder dass man zu dem steht, zu sich selber steht. Und dann gibt es eben eine zweite falsche Art von Liebe und das ist der sogenannte der Vermeider oder der Zurückgezogene. In Römer 12 und Vers 3 haben wir so eine wichtige Bibelstelle dazu. Römer 12 und Vers 3. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Er sagt hier, man soll nicht höher von sich denken, als sich zu denken gebührt. Aber in anderen Worten, es heißt, du darfst etwas von dir denken. Aber es gibt Leute, die einfach sich einreden, ja, weißt du, ich bin so unwichtig. Und das sind meistens dann auch die, wenn man in einer Gruppe, in einer Gesprächsgruppe ist oder in irgendeinem Komitee ist und es wird gefragt, man muss irgendetwas behandeln, etwas besprechen, was werden wir tun, wie werden wir es machen. Und die sagen nie was. Die reden nie. Ja. Und denken oftmals, ja weißt du, meine Nöte sind nicht so wichtig. Oder man ist in einer Gebetsgruppe und jeder sagt, wofür man beten kann. Und du getraust dich nie, irgendwas zu sagen, ja weißt du, meine Nöte sind nicht wichtig. Ich bin nicht gut genug und ich kann nicht. Das sind Personen, die es schwer haben, sich selber zu bejahen. Sich selber zu sagen, ich bin was wert. Ich darf auch einmal ich ins Mund, mit meinen Worten aussprechen. Der Vermeider ist so wie eine Schildkröte, der einmal sich zurückzieht. Aber was die Schildkröte nicht weiß, ist, dass sie nicht einmal Grenzen setzt, sondern sie setzt Mauern um sich herum. Mauern um sich herum. Genauso wie der Nachgiebige ein Chamäleon wird und weiß gar nicht, wer sie selber sind, ist der Vermeider jemand, der sich so zurückzieht und sich selber nie annimmt und nie akzeptiert, wer man wirklich auch ist. Man baut Mauern auf. Man hat Angst, auch hier vor Ablehnung und zu sich selbst zu stehen. Man macht sich immer selber fertig. Man hat immer so diesen kleine Stimme im Kopf. Ich musste oftmals mit dem kämpfen. Manchmal, wenn Leute mir früher, ich habe das überwunden, Gott sei Dank, weil ich es entdeckt habe, wo der Feind mich hier ein Bein stellen wollte, wenn Leute vielleicht mir gesagt haben, du, das war eine super Predigt. Weißt du, was meine erste Antwort war immer? Nein, also ich habe gefunden, ich hätte es schon können besser machen. Wenn Leute vielleicht irgendein Lob mir geben wollten, ja, habe ich das immer von mir abgewiesen. Ja, nein, ich hätte es noch können besser machen und diesen. Habe mich immer selber fertig gemacht. Dabei wollte Gott mich stärken und mich lieben durch andere Menschen. die mir Bestätigung auch geben. Gott will nämlich durch andere Menschen auch seine Liebe uns weitergeben. Nicht, dass wir abhängig sind von bestimmten Menschen, dass nur wenn sie uns loben, ja, dann fühlen wir uns gut. Und wenn sie uns nicht mögen, ja, dann fühlen wir uns schlecht. So wirst du nie dein Liebes, wie sagt man, dein Liebestank füllen können. Unser Liebestank muss gefüllt sein von der Liebe Gottes. Und dann haben wir etwas weiterzugeben, auch wenn nichts zurückkommt. Und dadurch werden wir Menschen auch verändern können. Situationen verändern. Wenn du nur immer nachgibst in einer Beziehung, dann wird sich nie was ändern. Und du lehrst die Person, dem du nachgibst, ja, sie können weiterhin über dich herrschen. Und dich beherrschen. Manchmal muss man in dem Sinne eine harte Liebe zeigen. So ein bisschen der Beherrschertyp. Der Beherrschertyp. Gott beherrscht uns nicht. Gott manipuliert uns nicht. Gott zwingt uns nicht. Könnt ihr euch erinnern an den reichen Jüngling, wo Jesus sagte, geh hin, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, komm, folge mir nach. Und der reiche Jüngling, der viel hatte, er ging traurig davon. Weißt du, was Jesus dann tat? Er ging auch davon. Er ist nicht ihm nachgerannt und gesagt, oh, bitte, bitte, bitte. Würdest du wenigstens bereit sein, die Hälfte oder ein Drittel wegzugeben? Würdest du mir dann nachfolgen? Er hat nicht auf ihn eingeredet, ihn manipuliert, ihn dazu versucht zu bringen, etwas zu tun, wozu er nicht bereit war. Aber beherrschen manchmal diejenigen, die eigentlich über uns ja, bestimmen wollen. Und sie bekommen ihre Liebe dadurch, dass immer alle anderen das tun, was sie wollen. Sie fühlen sich als wichtig, als wertvoll, als anerkannt, weil alle anderen immer das tun, ja, was sie möchten. Und deswegen beherrschen sie. Manchmal kann das aggressiv sein, was ja auch schlimm ist, aber oftmals kann das auch manipulativ sein. Es gibt eine interessante Geschichte hier im 1. Mose 12 von Abraham, der diese Taktik angewandt hat, um am Leben zu bleiben, so wie er es meinte. In 1. Mose in Kapitel 12, sie haben eine Hungersnot gehabt in Kanaan und er ist mit seiner Frau Sarah ist nach Ägypten gegangen. Und schau mal, wie fies er ist in dem, was er seiner Frau Sarai sagt hier, was sie tun soll. In 1. Mose 12 und Vers 11. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt, um deinetwillen. Oh, Abraham, genial hier, genial, wie er das aufführt. Er sagt, also sein Ziel ist es, dass er am Leben bleibt. Aber er sagt ihr, Sarah, wenn ich umkomme, dann ist es deine Schuld, weil du zu schön bist. Und du willst ja eigentlich auch am Leben bleiben und mit mir zusammenbleiben. Deswegen musst du lügen, also lügen, das war eine halbe Lüge, weil sie war seine Halbschwester, ja. Da musst du einmal sagen, du bist meine Schwester und nicht meine Frau. Damit ich am Leben bleiben, um weiterhin für dich zu sorgen. Also eigentlich würde der Pharao für sie dann sorgen, aber ja nur, das lässt Abraham weg. Oder? Das ist so wie der Alkoholiker, der wieder mal nicht zur Arbeit gehen kann, weil er zu viel getrunken hat. Und sein Chef ruft an und fragt ja, wo er eigentlich er bleibt. Seine Frau nimmt das Telefon ab und er zwingt sie dazu. Weißt du, Liebling, du musst ihm sagen, ich bin einfach nur krank, ja. Das ist das x-te Mal, wo sie das machen muss, ja. Ihn decken muss, ja. Sag einfach, ich bin krank und ich kann nicht kommen. Und sie macht und sie macht und sie sagt, ja, das musst du tun, weil wenn ich meinen Job verliere, dann verlieren wir das Geld und dann hast du nicht mehr das Haus und dann haben wir dieses nicht und das und nicht. Also du musst das tun. Aber was bestätigt? Das bestätigt nur derjenige, der manipulative Beherrscher, dieser Alkoholiker dazu, weiterhin so weiterzumachen, die Konsequenzen auf andere Menschen abzuschieben und niemals zu lernen, was es wirklich heißt, zu sich selber zu stehen. Beherrscher, also Abraham hier, ja, also mal einen Moment hier gehabt. manipulativ Menschen beherrschen wollen, wie eben ich erzählt habe von dieser Nachbarin, die sagte, oh, weißt du, du bist die beste Babysitterin, die es überhaupt gibt. Aber wirklich, du musst unbedingt das wieder machen für mich, weil sonst werde ich meinen Job verlieren und dies und das. Und du musst doch, oder? Und man hat ein Herz für solche Menschen. Und man ist bereit, natürlich in die Bresche zu springen. Aber wie viele Male willst du in die Bresche springen? Und muss, Liebe ist es dann, hart zu sein und zu sagen, es tut mir leid, heute nicht. Ja, aber, oder? Dann da hörst du alle möglichen Geschichten. Manchmal ist es Liebe, und das ist die schwierigste Art, die harte Liebe, und jeder, der Kinder erzogen hat, weiß ganz genau, seine Kinder zu erziehen, das Schwierigste ist es für die Eltern selber. Ich möchte selber lieber immer nachgeben und sagen, okay, nicht so schlimm, mach einfach nur. Ja. Man hat zwar gesagt, okay, wenn du dieses machst, wenn du zu spät nach Hause kommst, dann hast du die ganze Woche, hast du keinen Ausgang mehr. Und sie sagt, aber weißt du, meine liebste Freundin, die hat Geburtstag und dies und das und jenes, ich muss doch und so. Und man möchte am liebsten, okay. Aber gib's nach. Wenn du nur immer so Gnade einfach zeigst, dann lernen Menschen niemals, was es eben auch heißt, zu sich selber zu stehen. Und sie meinen, dass sie dann geliebt sind und sie holen ihre Liebe, indem das immer andere Menschen das tun, was sie wollen. Das führt so ein bisschen zu einem ähnlichen Typen, der Unzugängliche oder der Egoist, der einfach nur immer ja, sich selber im Mittelpunkt sieht. Sieht andere Menschen gar nicht. Aber das sind auch wieder Mauern. Will einfach auch nicht irgendwie andere Menschen hineinlassen in ihr Leben, sie wirklich kennenzulernen, wer sie sind, weil sie haben Angst, sie könnten abgelehnt werden. Deswegen sind sie so lautstark. Und reden nur von sich. Habe auch schon mit solchen Leuten zu tun gehabt, die mit dir gesprochen haben. Haben dir Dinge erzählt. Einmal dachte ich, ich werde das mal ausprobieren. Einmal dachte ich, mal, will mal schauen, wie lange diese Person reden wird. Nicht, dass es schlecht ist, was sie geredet hat, oder? Einmal erzählt, Situation, was auch immer. Wie lange diese Person reden wird, bis sie zum Ende kommt. Nach einer Stunde war ich total am Ende. Ich musste unterbrechen. Ich konnte es nicht. Ohne Witz. Eine ganze Stunde. Erzählt. Nicht einmal zu fragen, ja, eine Frage zu bringen. Eine ganze Stunde. Ich war K.O. und fertig. Ja. Das ist nicht meine Gabe. Auf jeden Fall, ich habe es aber auch schon erlebt, dass Leute, die erzählt haben, mit dir geredet haben, wunderbar und gut, oder? Und sie haben einfach gesprochen. Und ich konnte in der Zwischenzeit, konnte ich mich mal umdrehen und so. Die reden einfach ruhig weiter. Haben überhaupt nicht aufgehört, haben keine Pause gemacht, nichts. Die waren nicht irgendwie beleidigt, dass ich irgendwie zwischendurch mal meine Aufmerksamkeit woanders hingestellt habe. Und sie haben einfach weiter geredet. Haben die Welt überhaupt nicht, sehen die Welt gar nicht um sich herum. Hol ihre Liebe darin, dass sie sich so total die Welt, Außenwelt ausklammern. Nur sich selber sehen. Und das sind natürlich nicht wir. Ja. Aber wir müssen immer wieder aufpassen, ja, wo wir stehen in diesen Situationen. Wie holen wir Liebe, Annahme? Weil das ist das, wonach jeder Mensch aus ist. Die Love Mobiles, oder? Und das Tanzen, das alles, was hier an der Street Parade gestern gewesen ist. Was suchen die Menschen? Nach Annahme, dass sie akzeptiert werden. Sie bekleiden sich wie die Verrückten und was weiß ich, was sie machen, ja? Um anders zu sein. Um bemerkt zu werden. Zu sehen, aha, okay, cool, wie du aussiehst, oder? Dass sie dadurch, jetzt mögen mich Leute. Woher holen wir unsere Liebe? Indem, dass wir immer nachgeben, vorgeben, jemand zu sein, den wir wirklich nicht sind, weil da verlierst du dich selber. Oder indem, dass wir einfach immer uns selber schlecht machen, ja, ich bin nicht wichtig, alle anderen sind wichtig, ich gebe allen anderen immer den Vorzug und so weiter, ich brauche meine Nöte nicht zu bringen. Das sind Leute, die es schwer haben, überhaupt jemanden um etwas zu bitten. Wenn sie gebeten werden, oh, kannst du mir helfen, sind sie sofort dabei, ja zu sagen. obwohl sie vielleicht nicht die Möglichkeit haben, aber sie wollen ja nicht Nein sagen, weil vielleicht bist du enttäuscht über sie und dann fühlen sie sich abgelehnt. Nein, das kann ich nicht erlauben, deswegen sage ich immer Ja und gehen zugrunde. Auf der anderen Seite, wenn sie mal was brauchen, dann haben sie nicht die Kraft zu sagen, hey, kannst du mir bitte helfen, weil vielleicht wird die Person Nein sagen und dann sind sie verletzt. All diese Dinge. Kurze Übersicht, Zusammenfassung hier, bevor ich zum Schluss komme. Der Nachgiebige, er sagt, ich hole mir Liebe und Annahme, wenn andere mich mögen. Deshalb passe ich mich an, aber dabei verliere ich mich selbst. Ich kann nie Nein sagen, ich müsste aber Grenzen setzen. Der Vermeider, er sagt, ich hole mir Liebe und Annahme, wenn ich alles richtig mache, aber schaffe es doch nie. Weshalb ich mich selber immer im Fokus habe, aber ich teile mich selber nie anderen mit. Ich sage nie Ja zu mir selber, müsste mir aber Gnade schenken. Der Beherrscher, ich hole mir Liebe und Annahme, indem andere das tun, was ich will. Deshalb gebe ich anderen keine Gelegenheit, mich zu widersprechen, weil dann fühle ich mich stark. Ich kann kein Nein oder Ablehnung hören. Ich müsste aber lernen, auch Grenzen anderer Menschen zu akzeptieren, ohne dass ich das als Ablehnung empfinde. Der Egoist sagt, ich hole mir Liebe und Annahme, wenn ich im Mittelpunkt stehe. Deshalb müssen andere stets sich auf meine Bedürfnisse sich konzentrieren. Ich kann andere nicht bejahen oder bestätigen. Ich müsste aber lernen, andere in meine Welt hineinzulassen und ihnen auch Gnade zu schenken, so wie auch ich selber Gnade brauche. Aber der Geliebte Gottes, dem wir sind, sagt, ich hole mir Liebe und Annahme, indem ich mich von Gott geliebt weiß. Deshalb kann ich meinen Nächsten bedingungslos lieben und Gottes Geschenk der Wertschätzung zeigen. Jesus fasste das zusammen mit dieser letzten Bibelstelle hier in Matthäus 16. Ich denke, das ist so ein bisschen etwas, was Jesus hier uns beibringen möchte. Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. In anderen Worten, die Menschheit, der Mensch ist dazu geneigt und braucht es genauso, wie man Luft braucht. Braucht Liebe, braucht Annahme, braucht Wertschätzung. Und der Mensch wird das holen, wird das stehlen, wird das nehmen durch Beherrschung, durch Rückzug, durch Nachgeben, wo auch immer es ist, muss das haben, weil sonst kann man nicht leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, uns von Gott geliebt zu wissen, uns von Gott gebrauchen lassen, auch anderen Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Nicht eine Liebe, die immer verlangt, ja, ich tue dir was Gutes, also erwarte ich von dir was Gutes. Die Welt kann das auch. Denn dass wir Gottes Liebe, eine bedingungslose Agape, Liebe Gottes anderen zeigen, sei es Menschen, die es verdient haben oder die es nicht verdient haben, ob sie gute Menschen sind oder uns unser Wohlwollen gar nicht wollen. Vielleicht gerade deshalb derjenige, der am allerschwierigsten ist, im Geschäft, in der Nachbarschaft. Überlege dir, was du Gutes tun kannst, aber dass es auch angenommen wird. Schritte zu machen, Dinge zu tun in Beziehungen, was die Leute überhaupt nicht erwarten. Wie das Beispiel vor 2 Wochen, wo die zwei Brüder miteinander Streit hatten, ja. Und der eine wollte dann eine Mauer aufbauen. Und als er den Schreiner dazu beauftragte, das zu tun, hat der Schreiner anstatt eine Mauer gebaut, hat eine Brücke gebaut. Und als der andere Bruder das sah, war er so überwältigt, dass sein Bruder eine Brücke bauen würde, um wieder Versöhnung zu bekommen. Dabei hat er das gar nicht gemacht. Aber das öffnete die Tür zum Herzen. Und so sind sie wieder versöhnt worden. Welche Brücke können wir bauen zu Menschen, die vielleicht schwierig sind, die wir immer wieder begegnen? Nicht nur die Fremden, die wir nie mehr wieder sehen werden, das ist einfach, die zu lieben, was Gutes zu tun, aber die, die wir immer wieder begegnen. Was kann man tun, damit sie merken, dass sie wertvoll und kostbar sind? Was können wir tun, damit es ihnen wohlgeht? Und natürlich beginnt alles damit, dass man auch lernen muss zu vergeben. Weil wenn Menschen dir was Arges tun, unsere erste Erwiderung möchte sein, dass wir bitter werden, Rache üben wollen, ihnen die kalte Schulter zeigen. Aber Gott bittet uns, uns nicht zu rächen, sondern zu vergeben. Auch wenn die nicht um Vergebung gebeten haben. Wir sollen vergeben, weil Gott uns bittet zu vergeben. Ich vergebe, weil Gott will, dass ich es tue. Ich tue es ihm gegenüber, nicht dem Nächsten gegenüber. Weil die haben es wahrscheinlich gar nicht verdient. Die haben ja was Falsches gemacht. Die haben ja mich irgendwas angetan. Was soll ich denen vergeben? Aber ich tue es, weil Gott mich darum bittet. Da kann ich dich nur ermutigen, dass kleine Buch im Neuen Testament, Philemon, dieses Buch, diesen Brief nie gelesen hat, den kannst du lesen, weil es geht genau um das. Was Paulus bittet seinen Freund Philemon, den Onesimus, der ein Sklave von ihm war und von ihm weggerannt war, etwas gestohlen hat, etwas mitgenommen, aber Onesimus kam zum Glauben und Paulus schickt ihn wieder zurück zu Philemon und bittet Philemon, vergib ihm, nicht weil es verdient hat, sondern um meinetwillen. Weil du weißt, was ich für dich alles getan habe. Vergib ihm und lege es auf mein Konto, was er dir schuldig ist. Gott bittet uns, alles, was Menschen uns schuldig sind, auf sein Konto zu legen. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. An dem Tag, auf den es ankommt. Lass uns aufstehen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst, in der Liebe Gottes zu wandeln und zu bleiben, Herr. Nimm, dass wir wissen, Herr, in deiner Liebe zu bleiben, heißt, dass wir Schritte machen, um Liebe weiterzugeben. Indem, dass wir geben, Herr, machen wir wieder Raum für wieder frische Liebe in unserem Leben, frische Annahme, Herr. Herr, offenbare du uns, wo auch immer wir uns verstecken manchmal, in falsche Verhaltensarten von Liebe, Herr. Decke es auf für uns. Hilf uns, zu uns selber zu stehen, zu wer wir in dir sind. Hilf uns nicht immer nachzugeben, sondern Grenzen zu setzen, weil wir deinen Willen in erster Linie tun müssen, nicht den Willen von anderen Menschen. Hilf uns aber auch, Gnade zu schenken, Herr. Nachzugeben, wo wir es aus freiem Willen tun, als Geschenk an andere Menschen, nicht um Annahme von ihnen zu stehlen, Herr. Lob und Dank, Herr, dass du uns liebst, Herr. Uns liebst, nicht weil wir es verdient haben, nicht weil wir Gutes getan haben, sondern uns liebst, weil du uns einfach liebst. Wir Teil deiner Familie geworden sind. Herr, möge irgendjemand hier oder auch im Livestream dabei sein an diesem heutigen Morgen, der diese wahrhaftige, bedingungslose, gnadenvolle Liebe Gottes noch nicht erfahren hat, dass sie es heute Morgen tun, indem sie die Türe des Herzens öffnen und deine Liebe hereinlassen, Herr. Häupt geneigt, Augen geschlossen. Aber hier heute Morgen, wenn du hier bist, du kannst nicht mit Sicherheit sagen, dass wenn du in diesem Moment sterben würdest, wärst du beim Herrn im Himmel, würdest du angenommen werden? Was empfindest du, wie du vor ihm stehen würdest? Wenn du nicht Frieden in deinem Herzen darüber hast, kannst du heute Morgen mit einem einfachen Gebet und Hingabe an ihm deine Beziehung mit ihm vollkommen richtigstellen. Dich vollkommen versöhnen mit ihm, weil er lädt ein zur Versöhnung. Vielleicht hast du dich schon mal für Jesus entschieden, aber irgendwas hat dich aus der Bahn geworfen. Irgendwie sind Dinge vielleicht geschehen, Verletzungen von Menschen, Enttäuschungen, Umstände, Situationen, wo du Gott und die Welt nicht mehr verstanden hast. Aber heute Morgen spürst du, wie die Liebe Gottes dich wieder zu ihm zieht. Er ist da, wie der verlorene Sohn, der vom Vater wieder voll aufgenommen wurde, dass du voll aufgenommen wirst, so wie du bist. Du brauchst dein Leben nicht in Ordnung zu bringen, nur dein Herz vor ihm hinzulegen. Ich lade dich ein, mit mir ein Gebet zu sprechen. Mach es zu deinen persönlichen Worten, indem wir gemeinsam sagen, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich starb und am dritten Tag auferstand, um mir neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und Kraft, um ein Zeuge für dich zu sein. Danke für Vergebung und dass ich dein Kind bin und du mein Gott bist. Ich werde dir nachfolgen, alle Tage meines Lebens. Fülle mein Herz mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. 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 Lass mich dich einfach ermutigen, das Gebet im Epheser 3 immer wieder von Neuem einfach zu beten. Immer wieder von Neuem auszusprechen über dein Leben. Die Liebe Gottes zu erkennen. Die Breite, die Höhe, die Länge, die Tiefe. Um erfüllt zu werden mit der ganzen Fülle Gottes. Die Welt braucht Menschen, die voll Gottes sind. Sie jeden Menschen begegnen können. Mit einem Ausdruck von Liebe und Annahme. Auch wenn sie anders aussehen. Auch wenn sie anders sind. Sie merken, dass sie kostbar und wertvoll sind. Dass wir sie sehen mit Gottes Augen. Dass wir sie begegnen mit Gottes Liebe. Halleluja. Amen.